Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Ich bin Dana.
Ich bin Paula.
Und diesen Monat haben wir auch noch einen Gast, der am Ende auf jeden Fall seinen Redebeitrag kriegt und vielleicht auch zwischendurch. Carina, lass mal deine Stimme hören.
Hi, ich bin Carina.
Schön, dass du da bist, Carina. Warum Carina hier ist und was sie uns berichtet, das würde ich sagen, machen wir am Ende, dann passt das auch besser. Ja, wir sind die Pin-Up Dogs. Wir reden jeden Monat über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin und freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns doch oder dann bewertet uns doch bitte auf den gängigen Podcast-Plattformen. Gebt uns ein Herzchen bei dieser und bei allen anderen, glaube ich, Sterne. Wenn euch besonders gut gefällt, was ihr hier hört, dann werft uns doch bitte was in den Hut. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr auf unsere Homepage geht. Da gibt es den Button Fördern und unter dem Fördern-Button könnt ihr uns per PayPal das, was ihr für richtig haltet, zuwerfen. Und das hilft uns sehr, dieses Projekt am Laufen zu halten mit allem, was so dazugehört. Es gibt für diesen Podcast CME-Punkte. Wie könnt ihr die bekommen? Im Podcast sind 4 Codewörter versteckt. Diese Codewörter notiert ihr euch und gebt sie bis zum 15. des Folgemonats in unter CME ein. Wenn ihr medizinisches Fachpersonal seid, klickt ihr einfach auf nur Teilnahmebescheinigung, dann kriegt ihr eine Teilnahmebescheinigung. Ansonsten reichen wir das zur Ärztekammer weiter. Ganz wichtig, nur bis zum 15. des Folgemonats, also in diesem Fall 15. Juli, 18 Uhr, ist das Ding dicht. Und zweite wichtige Sachen für Titriert-Folgen gibt oder einzelne Codewörter für Beiträge gibt es keine CME-Punkte. Das hat ganz einfach den Grund, dass die Ärztekammern eine gewisse Länge fordern, um CME-Punkte überhaupt zu vergeben. Das heißt, dieser ganze Podcast kriegt 3 CME-Punkte als Gesamtwerk. Und die einzelnen Titriert-Folgen erfüllen diese Rahmenbedingungen häufig nicht, sodass wir entschieden haben, nicht für einzelne diesmal erfüllen, etwas zu beantragen, während andere es dann nicht zu erfüllen. Es gibt nur für die Hauptfolge CME-Punkte, wenn ihr die benötigt.
Falls ihr euch fragt, warum wir das jeden Monat sagen, es liegt einfach daran, dass wir jeden einzelnen Monat Nachrichten und E-Mails bekommen mit Leuten, die nach diesen Punkten fragen. Es tut uns leid, wenn wir euch damit langweilen, aber wir müssen das leider immer wieder dazu sagen, damit dann am Ende keiner enttäuscht ist.
Das stimmt. Oder trotzdem enttäuscht ist und wir trotzdem mit den E-Mails müssen. Entschuldigung. Wenn ihr die CME-Punkte nehmt, dann werft uns doch bitte was in den Hut, um unseren Zusatzaufwand abzubilden. Die Ärztekammer Niedersachsen ist ein mir liebgewonnener E-Mail-Partner geworden. Genau. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen von den... Nee, hier ist Kopfschütteln. Also ich scheine, auch wenn ich jetzt 2 Monate nicht dabei war, die Grundsachen noch...
Er weiß noch, wie es geht.
Was übrigens sehr schön ist, wir sehen uns hier wie bei so einem Zoom-Call die Videos und ich sehe die ganze Zeit, wie Dana mit, mit ihrem Sohn, der vor ihr liegt, spielt. Und das ist einfach ist schön mit anzusehen.
Deswegen hört man auch immer mal so ein
Genau.
Die ganz genau jungen Podcast-Mitglieder möchten auch dabei sein, das ist schon okay.
Genau wie Kinder im Hörsaal oder auch sonst überall, da müsst ihr durch. Das gehört halt dazu. Ja, wir müssen da alle integrieren. Das ist unsere Pflicht als Gesellschaft, ist meine Überzeugung. Wir haben natürlich auch Spenden bekommen und da möchte ich einfach ein paar Leute nennen. Britta, Gilda, Michaela, Dagmar, Dominik, Felix, Sibylle, Matthias, Clemens, Dominik, Helena, Robert, Thomas, Marina, Moritz, Dario, Martin, Tim, Leonard, Michel, Christian, Benedikt, Bernd, Milan, Jan-Hendrik, Franziska, Anna, Moritz, Stefanie, Alexander und Tobias. Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl von den Leuten, die uns was gespendet haben, aber das ist das, was wir so abdecken können. Alexander schreibt noch, arterielle Hypertonie-Leitlinie-Update mit vielen Aha-Momenten. Vielen Dank dafür. Also auch über die Spenden könnt ihr uns Kommentare zusenden, die werden aber nicht sicher
beantwortet.
Genau. Jetzt kommen wir zu Kommentaren. Niklas hat mir einen Kommentar geschickt und den möchte ich ein bisschen Er hat ihn sehr viel präziser geschrieben. Ich möchte ihn ein bisschen genereller beantworten. Erstmal vielen Dank für deinen Kommentar, Niklas. Niklas, geht es um Studien und die Auswahl unserer Studien und warum wir auch manchmal eher schlecht gemachte Studien hier ausbreiten und vielleicht ihnen dadurch eine Bühne geben, die fraglich ist, ob diese Studien das verdienen. Also wir wollen ja einen kritischen Umgang mit den Studien erzeugen. Und dafür muss man natürlich auch mal vielleicht inhaltlich nicht so gute Studien offenlegen. Und wir versuchen dann immer zu zeigen, wo die Schwächen der Studien sind und warum sie aus unserer Sicht vielleicht nicht auf den Alltag übertragbar sind. Wenn uns das nicht immer gelingt und wir da oder ihr das Gefühl habt, dass wir schlechten Studien dadurch die überbewerten und denen eine zu große Bühne geben, dann schreibt uns das bitte. Aber das ist nicht unsere Intention. Unsere Intention ist ganz klar zu zeigen, was sind aus unserer Sicht gute Arbeiten und was sind vielleicht Arbeiten, was heißt schlecht, aber die nicht einfach so auf unseren Alltag übertragbar sind, aufgrund von Limitationen. Und es tut uns leid, wenn uns das nicht immer gelingt, aber das ist unser Gedanke dahinter.
Ja.
Paula hatte noch Kommentare. Ne?
Genau, ich habe auch noch zwei Kommentare bekommen, respektive wir haben zu den Beiträgen zur Höhenmedizin mit Dyspina noch zwei Kommentare bekommen. Einerseits haben wir einen Kommentar bekommen von Mike und zwar fragt Mike, ob es sowas wie die Höhenkrankheit auch in umgekehrt gibt. Das heißt, ob Menschen, die in der Höhe leben oder in der Höhe geboren und aufgewachsen sind, wenn sie dann ins Flachland kommen, vielleicht auch bradykard und bradypneisch werden und quasi in Anführungsstrichen tiefenkrank. Und ich finde das tatsächlich eine sehr spannende Frage. Es gibt tatsächlich so ein Phänomen, und es gibt dazu auch sehr spannende Forschung, unter anderem aus China, weil China ja sehr, sehr viele Bevölkerungsumsiedlungsprojekte macht und halt Menschen, die genetisch und, wie soll ich sagen, von ihrer Biografie nicht in der Höhe aufgewachsen sind, in die Höhe umsiedelt und umgekehrt. Und ich habe mal ein paar Studien unter dem Beitrag zu dem Kommentar von Mike verlinkt, die da sehr spannend sind. Genau, und dann haben wir zum Höhenmedizinbeitrag noch einen zweiten Kommentar bekommen, und zwar von Lea, die zu dem Zeitpunkt gerade selber in Südamerika in der Höhe unterwegs war und die von ihren Erfahrungen berichtet hat. Und auch dieser Kommentar ist sehr, sehr lesenswert. Genau. Außerdem möchte ich zu den Kommentaren noch was loswerden. Und zwar bekommen wir regelmäßig Nachrichten von Menschen, die selber von medizinischen Themen, die wir hier im Podcast besprechen, betroffen sind. Und dazu möchte ich einfach einmal kurz sagen, dass wir keine individuelle Gesundheitsberatung gewährleisten können hier über den Podcast. Wir sind ein Fachpodcast für medizinisches Fachpersonal und natürlich sind auch medizinische Laien sehr willkommen, das zu hören, wenn es sie interessiert. Aber wir können euch leider bei euren individuellen gesundheitlichen Problemen nicht weiterhelfen. Wendet euch da bitte an euren Arzt oder eure Ärztin, ihr seid da besser aufgehoben.
Ja,
genau. Dann sind die Kommentare durch und wir kommen zu Vermischtes. Und da habe ich was aus dem ganz aktuellen British Journal of Anesthesia mitgebracht, nämlich The Optimal Mode of Anesthesia, Where Are We for Evidence-Based Recommendations. Aber es geht, also das sagt die Überschrift nicht, deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, aber es geht im Endeffekt um den Treibhauseffekt und welche Narkoseform müssen wir anwenden. Und da haben die das verglichen, das haben wir hier im Podcast schon mehrmals gemacht, ganz groß mit Julian Veit einmal durchgekaut und im Endeffekt sind die Ergebnisse, hier haben sie jetzt mehrere Studien miteinander verglichen, was ich sehr schön fand, sie haben sehr viele aktuelle Studien, also aus 2024, 2021, 2025 damit reingenommen, also sie haben wirklich aktuelle Daten genutzt und haben da ja keine richtige Meta-Analyse, aber eine Analyse für das Editorial gemacht. Und es kommt so ein bisschen raus, was man erwartet. Die Tiva ist hiernach die Narkoseform mit dem wenigsten Treibhausgas, nämlich mit 0,7 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Stunde. Witzigerweise hätte ich nicht gedacht, aber Spinal- oder Regionalanästhesie kommt auf 1,6 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Stunde. Warum das höher ist, kann ich mir nicht so richtig erklären, muss ich sagen.
Haben Sie da zusätzlich Sedierung gemacht?
Ja, haben sie sogar aufgeteilt. Und egal ob mit oder ohne Sedierung, es landet bei 1,6, also im Durchschnitt, muss man ja sagen, bei 1,6 Kilo pro CO2-Äquivalent pro Stunde. Wobei man sagen muss, für Spinal und für Regional sind jeweils nur zwei Arbeiten damit drin. Und bei der TIVA macht mich stutzig, dass in der einen Arbeit gar kein CO2-Äquivalent durch die TIVA produziert wird. Mhm. Und das muss man sagen, das ist ja unrealistisch per se schon falsch. Genau. Aber was ich krass fand, dass die Sevofloran-Narkose schon das fast Fünffache an CO2-Äquivalent produziert als die TIVA. Also das muss man sich einfach nochmal zumindest bei diesen Daten auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man Lachgas dazu nimmt, wird das Ganze absurd. Das haben wir aber auch mit Julia besprochen. Dann können wir das Ganze nochmal verfünffachen, wenn wir Lachgas dazu nehmen. Was ich spannend fand, ist, dass sie nochmal drauf eingegangen sind, dass die TIVA zwar wahrscheinlich die umweltschonendste Narkoseform ist, aber dass wir darauf achten müssen, dass wir das Propofol richtig entsorgen, dass das extrem wichtig ist. Und Propofol hat eine Temperaturstabilität bis 1000 Grad. Ich habe es jetzt für Deutschland nachgeguckt. Unser Restmüll wird bei 800 Grad verbrannt. Das heißt, theoretisch, also im Abwasser können wir es nicht entsorgen und theoretisch können wir es noch nicht mal sicher im Restmüll entsorgen. Größere Mengen Propofol sind tatsächlich Sondermüll in Deutschland. Das habe ich jetzt auch abseits dieser Arbeit nochmal nachgelesen. Aber da steht immer größere Mengen. Was sind größere Mengen? Ich meine, wenn du da irgendwie 20 Milliliter verwirfst.
Aber ist Klinikrestmüll der gleiche Restmüll wie zu Hause?
Das bin ich nicht sicher, ob Klinikrestmüll irgendwie heißer verbrannt wird. Guter Punkt, Dana. Ich frage mal nach. Ja, aber fand ich spannend. Und wo sie auch noch drauf aufmerksam machen, wo ich auch dachte, okay, das ist neu, dass wir gar nicht sicher sein können, dass, wenn wir jetzt alles auf TIVA umstellen, dass überhaupt genug Propofol produziert werden kann. Weil Propofol ein Generikum ist. Und sie schreiben hier extreme small, also sehr kleine Gewinnspanne, so damit zu erreichen ist. Und dass nicht hundertprozentig gesagt sein kann, dass wir da auch genug von produzieren können weltweit. Also British Journal jetzt. Also da dachte ich so, okay, krass, die Problematik war mir noch gar nicht, also habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass, klar, wir hatten immer mal Propofol-Engpässe, aber...
Ja, während Corona, ne?
Ja, genau, unter anderem. Ja, wenn ihr es komplett lesen wollt, die gehen hier noch auf viel mehr ein, ich will da gar nicht drauf eingehen, weil das sind alles Sachen, die wir schon mal besprochen haben, die gehen hier noch auf Narkosegasrückgewinnung und so drauf ein, sagen aber auch, dass, ja, die Rückgewinnung ist super, aber was machen wir denn mit den Filtern und so richtig gute Daten, wie energieintensiv das ist, die Filter wieder aufzubereiten. So richtig unabhängige Daten gibt es wohl auch noch nicht. Ja.
Sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema auf jeden Fall. Ich finde es cool, dass immer noch neue Dinge dazu publiziert werden, damit es einfach ja nicht in Vergessenheit gerät.
Ja.
Ich glaube, das wird sogar noch viel mehr.
Ja.
Hoffentlich.
Gibt ja tatsächlich eine große deutsche Arbeitsgruppe, finde ich super spannend, die sich mit Klimaschutz im Rettungsdienst beschäftigt.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße an Julia, genau. Aber finde ich richtig cool. Also, ja.
Voll. Narkosegas und TIVA und so war auch schon die perfekte Überleitung zu meinem einen vermischtes Beitrag. Und zwar gibt es eine neue Regelung für den Umgang mit volatilen Anästhetika und Mutterschutz. Im April 2025 hat der Bundesausschuss für Mutterschutz eine Information zur Tätigkeit von stillenden Frauen mit Isofluran, Desfluran und Sevofluran veröffentlicht. Hiernach stellt die Tätigkeit von stillenden Frauen mit diesen Narkosegasen keine unverantwortbare Gefährdung nach § 12 des Mutterschutzgesetzes dar. Und falls ihr euch fragt, ja, diese neue Regelung gilt nur für die Stillenden, da wurde der Umgang in der Schwangerschaft nicht neu geregelt. Ich habe es mal noch nachgeschaut, außerhalb jetzt dieser Neuerung. Und zwar ist die letzte Änderung der Gefährdungsbeurteilung von Schwangeren im Umgang mit volatilen Anästhetika von Februar 2025. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Und hiernach stellt auch in der Schwangerschaft der berufliche Umgang mit volatilen Anästhetika unter Einhaltung des aktuellen Standes der Technik keine unverantwortbare Gefährdung da. Allerdings gibt es halt Tätigkeiten wie zum Beispiel Maskeneinleitungen, die logischerweise für schwangere Frauen unzulässig sind, einfach aufgrund der deutlich höheren Exposition. Ines hat mir dann heute noch aus dem aktuellsten Ärzteblatt zugespielt, dass es jetzt da auch einen Artikel zu Arbeiten in der Schwangerschaft gibt. Und es gibt eine Initiative von Chirurginnen, die Operieren in der Schwangerschaft heißt. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes, weil ihr da bei Bedarf eben auch Hilfestellungen, Erfahrungsberichte und so weiter finden könnt. Und das einfach ein Thema ist, das mir als junge Frau doch sehr, sehr am Herzen liegt. Genau, damit jede im Rahmen ihrer Möglichkeiten und dessen, was halt für sie stimmt, in der Schwangerschaft weiterarbeiten kann, wenn sie das möchte.
Wenn ihr dazu Fragen habt, meine Frau hat das mit Operieren in der Schwangerschaft durchgesetzt, dass sie bei allen drei Kindern weiter operieren konnte und durfte, obwohl die Betriebsärztin, nicht gegendert, das ihr verbieten wollte. Ja, also man muss dann langen Atem haben, aber es geht. Und auch wenn es da Widerstände gibt, geht es.
Ja, wichtiges aber, Thema.
Ja, ganz sehr. Wichtiges Thema.
Ich habe auch noch ein vermischtes Beitrag mitgebracht. Und zwar bin ich über ein Thema gestolpert, was jetzt nichts mit wirklicher Notfallmedizin zu tun hat, sondern eher mit sehr seltenen Erkrankungen. Und zwar gibt es jetzt ein Paper im New England Journal of Medicine. Und da geht es um ein Carbamoylphosphat-Synthetase-1-Mangel.
What?
Jetzt kennt man diese Erkrankung eher nicht, weil die auch sehr selten ist. Die weltweite Prävalenz liegt so zwischen 1 zu 526.000 bis 1 zu 1,3 Millionen der Lebendgeburten. Es ist aber erstmals gelungen, dass man diese Erkrankung mittels dieses CRISPR sozusagen behandelt und wirklich auch therapieren kann. Vorher war es immer eine symptomatische Behandlung. Ich steige da noch ganz kurz so ein bisschen ein, weil ich es irgendwie ultra spannend fand, dass man jetzt so eine Erkrankung, die autosomal rezessiv vererbt wird, wirklich auch therapieren kann. Und es ist im Endeffekt eine Stoffwechselerkrankung, also dieses CPS1-Mangel. Ich kürze es ab, weil das so ein sonst so sperriges Wort ist. Und eine Stoffwechselerkrankung, die auf den Harnstoffzyklus wirkt. Und was passiert da im Körper? Die Umwandlung von Stickstoff zu Harnstoff wird verhindert. Und dadurch reichert sich dann natürlich im weiteren Verlauf giftiger Ammoniak an, was neurologische Komplikationen macht und im endgültigen Verlauf auch irreversible Hirnschäden. Und in den ersten Jahren sterben circa 50% der Kinder mit dieser Erkrankung. Jetzt kann man das Ganze therapeutisch oder konnte man bislang nur die Folgen dieser Hyperammonämie mittels erniedrigter Proteinzufuhr und Dialyse behandeln. Und das Ganze passiert ja Harnstoffzyklus in der Leber mit einer Leber-TX. Allerdings war es so, dass die neurologischen Symptome, bis man die Leber-TX machen konnte, meistens schon so ausgeprägt waren, dass da irreversible Schäden schon neurologisch entstanden sind. Und im Mai 25, und deswegen berichte ich das jetzt auch, ist erstmals so eine Gentherapie zustande gekommen. Und das ist bei einem Kind eingesetzt worden, was insgesamt zwei Mutationen im CPS1-Gen von Vater und Mutter geerbt hat. Autosomal rezessiv, haben wir ja gerade gesagt. Also muss es Vater und Mutter einmal mit vererben. Und dann wurde mittels Baseneditierung eine der beiden Mutationen erfolgreich korrigiert. Und 7 Wochen nach der Behandlung zeigte sich der Säugling neurologisch unauffällig und altersgerecht entwickelt. Natürlich muss man da noch ein viel längeres Follow-up machen. Aber die behandelnden Ärzte haben das eben jetzt schon mal im New England Journal of Medicine veröffentlicht mit dem Titel Patient Specific In Vivo Gene Editing to Treat a Rare Genetic Disease von Mosunuru et al. Und dieser Baseneditor, das ist eine Variante von diesem bekannteren CRISPR. Und CRISPR ist eigentlich ein Enzym, was die DNA an einer bestimmten Stelle im Genom schneidet und dadurch dann sozusagen der Strang der Leit-RNA festgelegt wird, also an diesem Punkt, und der schneidet den eben vollständig durch. Und bei diesen Baseneditoren wird dann dieses CRISPR-Enzym so verändert, dass es nur einen DNA-Doppelstrang anschneidet. Ein zweites Enzym tauscht dann eine DNA-Base aus und korrigiert sie, also so einen korrigierten Buchstabenfehler in Anführungszeichen. Und die werden in den Körper infundiert, diese Baseneditoren, um zum Beispiel eben hier dann die Leberzellen zu verändern, und haben sich bei der Behandlung von Erwachsenen, zum Beispiel mit hohen Cholesterinspiegeln und einer anderen genetischen Störung, auch schon als erfolgreich erwiesen. Und 2024 haben sie dann den idealen menschlichen Testfall sozusagen gefunden. Ein Baby, was diese Harnsäurestörung hat und was wahrscheinlich so schwerwiegende Folgen haben wird, dass der potenzielle Nutzen dieser Behandlung diesen Risiken überwiegt. Genau, dann hat eben bei diesem Kind, nachdem dieser CPS1-Mangel diagnostiziert wurde, erstmal nur eine Ammoniakwertekontrolle und eine eiweißarme Diät stattgefunden. Man hat stickstoffbindende Medikamente bekommen, aber es wäre im Verlauf dazu gekommen, sehr wahrscheinlich, dass dieses Kind eine Lebertransplantation benötigt. Und ja, das Ärzteteam hat dann innerhalb von 6 Monaten einen Baseneditor entwickelt, sodass die defekten Kopien von diesem CPS1-Gen korrigiert werden konnten. Und dann gab es Sicherheitstests an Labortieren nach behördlicher Genehmigung, wo dann so mikroskopisch kleine Fettkügelchen, so Lipid-Nanopartikel mit Boten-RNA mit diesem Editierwerkzeug kodiert sozusagen in die Blutbahn injiziert wurden. Und grundsätzlich müsste man eigentlich jetzt, nachdem das Medikament appliziert wurde, also es ist ein zweiphasiger Schritt, mal eine Leberkontrolle gemacht werden, also eine Biopsie. Allerdings ist das ethisch nicht so richtig bei so einem kleinen Säugling vertretbar. Und deswegen geht man aber aktuell davon aus, weil der so eine Testdosis an sehr proteinreichen Nahrungsmitteln bekommen hat. Und da hätte man eigentlich schon so eine krasse Ammoniakkrise haben müssen. Und das Kind hat halt eben keine Ammoniakkrise bekommen. Und es gibt noch einen anderen vielversprechenden Ansatz. Der ist so ein ähnliches Werkzeug, wo man nicht das Gen repariert, sondern wo man das Ganze über ein Virus irgendwie einschleust. Das kann man aber nur einmal
Verrückt.
geben. Und deswegen ist diese Variante mit den zwei Enzymen doch.
Entschuldigung, aber what could possibly go wrong?
Was ist das? Ja, hä?
Wir
Das
nehmen
stimmt.
ein Virus. Jeder Zombie-Film fängt so an. Genauso.
Ja, ist richtig. Also das mit dem Virus ist, das Gen wird nicht repariert, sondern eine vollständig funktionierende Version an einer bestimmten Stelle im Genom eingefügt. So wurde ein anderes Baby auf diese Weise sozusagen mit einem Harnstoffzyklusdefekt, also einem Ornithin, Transcarbamylase, wurde damit therapiert und braucht jetzt keine spezielle Diät und auch keine speziellen Medikamente mehr. Aber ja, Torben, du hast natürlich vollkommen recht. Und das hat halt auch noch eigene Risiken. Und wie gesagt, man muss natürlich alle Ansätze machen, aber ich fand es einfach irgendwie cool und spannend, dass man in so einem zweizeitigen Verfahren quasi zwei Enzyme gibt. Das eine Enzym schneidet das auf und das andere Enzym macht dann eine Basenveränderung und danach ist das Kind geheilt. Also fand ich ultra cool und ich weiß, es hat überhaupt nichts mit unserem Podcast zu tun, aber ich muss es euch erzählen.
Ich finde es super spannend und es soll auch gar nicht diese Arbeit in irgendeiner Weise abwerten, aber in dem Moment, wo man könnte das mit einem Virus in die Leute
Ja, das ist ja hier nicht passiert.
einimpfen.
Hier sind es nur in Anführungszeichen zwei Enzyme und irgendwie, ich glaube, das wurde insgesamt dreimal gemacht, dieser Zyklus. Und ja, jetzt wird man abwarten müssen, wie das langfristige Follow-up ist. Ich verlinke euch natürlich den Artikel aus dem New England Journal. Aber man kann sich vorstellen, dass damit auch im weiteren Verlauf genetische Erkrankungen möglicherweise therapiert werden können. Und es gibt sehr, sehr viele sehr uncoole genetisch bedingte Erkrankungen. Und dann wäre es ja schon cool, wenn wir da irgendwie zumindest bei ein paar einen Ansatz hätten. Und diese ganzen Rare Diseases, die haben halt auch überhaupt keine Lobby, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn für Pharmafirmen, irgendwie da großartig Geld reinzustecken in die medizinischen Überlegungen. Und deswegen,
Ganz wichtiger Punkt, ne? Also das
ja,
ist,
wird es halt
finde ich,
hoffentlich meistens nicht behandelt.
als ich die Überlegung irgendwann verstanden habe, dass Medikamente für seltene Erkrankungen einfach gar nicht entwickelt werden, weil es sich nicht lohnt,
Ja.
obwohl es vielleicht theoretisch Ansatzpunkte gibt,
Ja.
war ich mal wieder extrem enttäuscht
Ja. Entscheid.
von unserem System und der Menschheit, ja.
Ja. Ich
Also
habe mich halt gefragt, weil Huntington zum Beispiel wäre ja auch so eine Sache, wenn da die ganze Zeit diese Abfolge ist von den Basenpaaren, ob man da irgendwie auch sowas machen kann. Jetzt habe ich davon einfach viel zu wenig
Entschuldigung,
Ahnung.
ich bin Anästhesist.
Aber ja, ich ja auch, aber
Naja,
ist ja trotzdem
voll.
interessant.
Also gerade, ich meine, die Erkrankung, wo sie es jetzt getestet haben, ist halt recht selten, aber es gibt ja super häufige genetische Erkrankungen wie, keine Ahnung, Mukoviszidose oder so, wo, ja, ich meine, wenn man das jetzt auf einmal schon im Säuglingsalter heilen könnte, das wäre auf jeden Fall ein großer Gewinn.
Wobei man schon sagen muss, dass es natürlich, wenn diese Tür erstmal aufgestoßen ist mit diesem ganzen Human Gen
Editing.
Beeinflussung, Editing ist ein ganz schlimmes Wort dafür, aber
Ja.
es trifft es wahrscheinlich.
Du gehst in die Richtung, ich hätte aber gerne ein Baby mit blauen Augen.
Ja,
Ja,
schwierig.
okay.
Genau in die Richtung gehe ich, ja. Und
Ja,
genau
das
das
ist
ist.
natürlich krass, ja. Das stimmt.
Also klar, wir reden jetzt gerade über Krankheiten, aber wir wissen ganz genau,
Das landen wird.
wo wir gerade über seltene Erkrankungen reden, wo geben denn am Ende die Leute Geld dafür aus?
Ja.
Also, wo ist der Markt?
Ja,
Und
leider wahr.
gut, also nicht gut, also nicht nur gut, aber
Also
kommen
für
wir.
dieses Kind exorbitant gut.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Absolut.
Genau, ich habe noch einen zweiten Punkt zu Vermischtes. Und zwar habe ich heute Nachmittag schon mit Marc Weinert einen Beitrag voraufgenommen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Ich habe heute einen altbekannten Gast dieses Podcasts zu Gast. Das ist doppelt gemoppelt, aber das macht nichts. Und zwar sitzt Marc Weinert hier bei mir, der uns heute sein neues Buch vorstellen möchte. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Hallo Paula, schön, dass ich wieder mal da sein kann. Und vielen Dank für die Einladung. Ihr seid tatsächlich die Ersten, bei denen ich über das neue Buch spreche.
Worum geht es denn, dein neues Buch? Du hast es vorhin gerade schon in die Kamera gehalten, aber magst du für unsere HörerInnen auch noch mal sagen, was ist denn der Titel dieses Buchs und worum geht es vielleicht auch?
Naja, klar, nichts lieber als das. Also das Buch heißt 101 Anästhesieperlen, Einsichten und Erkenntnisse voller Wahrheit, Witz und Weisheit. Und es geht um Aphorismen aus der Anästhesie, weil jeder von uns kennt ja so klinische Sprüche. Und ich habe die gesammelt, habe im Internet nachgefragt, habe also Delphi-Umfrage wäre übertrieben, aber ich habe viele Anästhesisten gefragt, was denn so ihre Sprüche sind, die sie so mit sich tragen, ihre klinischen Weisheiten. Und habe dann geguckt, ob es dazu Evidenz gibt. Weil es ist ja so, dass häufig es so ist, dass Menschen, die viel Erfahrung haben, wenn sie klinisch arbeiten, das in irgendeinem Bonmot oder Aphorismus zusammenfassen. Nicht notwendigerweise, weil sie dazu viele Studien gelesen haben, sondern weil sie gesehen haben, dass das halt im Leben funktioniert oder für sie funktioniert hat. Und andere hören dann diese Sprüche und finden die so gut, dass sie die weitergeben. Und ich habe letztendlich über 100 gesammelt und dann geguckt, was ist denn dran an denen? Gibt es denn dafür Evidenz? Gibt's da, hat das jemand mal
Sehr
untersucht oder
schön.
hat jemand was Ähnliches untersucht? Und darum geht es in dem Buch.
Und wie viele dieser über 100 hast du dir ausgesucht?
Also fürs Buch 101. Und ich arbeite allerdings schon wieder am nächsten für Rettungsdienst. Und da bin
Ach
ich auch
schon.
schon fast. Also das soll es soll letztendlich soll es eine Serie werden.
Das klingt sehr, sehr spannend. Hast du Lust, uns vielleicht so zwei, drei von diesen Dingen mal zu erzählen, die es da so gibt? Was wird denn so gesagt in der Medizin und ist da was dran?
Ja, also es wird natürlich viel gesagt und ich würde einfach mal irgendwo einen aufschlagen und dann gucken, was man dazu so sagen kann. Einer zum Beispiel, relativ am Anfang ist, hör auf dein Bauchgefühl.
Das ist einer
Und
von meinen Lieblingen. Also das ist was, das gebe ich auch den jüngeren KollegInnen mit. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was da dran ist.
ja, das ist auch einer, den ich immer wieder gehört habe. Und es gibt dazu nicht direkt Anästhesie-Evidenz, aber es gibt halt dazu schon Evidenz, warum wir auf unser Bauchgefühl hören sollten. Und die Quelle dazu ist ein relativ neues Paper von Zeng und Meister aus 2024. Das heißt The Unbearable Slowness of Being. Why do we live at 10 bits per second? Und es erschien in Neuron. Und die haben sich gefragt, wie das denn eigentlich ist, wenn wir circa 11 Millionen Sinnesreize pro Sekunde aufnehmen über unsere Sinnesorgane und aber nur einen unglaublichen Bruchteil davon, ungefähr nur 40, bewusst wahrnehmen. Und das gibt so eine Differenz zwischen dem, was wir alles an Input kriegen, was dann über das Hirnstamm, limbisches System gefiltert wird und irgendwann kommt im Frontalhirn nur ein Bruchteil davon an. Und über diesen Bruchteil, das ist der, über den wir normalerweise sprechen und unsere Entscheidungen rechtfertigen und denken, das ist, wir haben jetzt diese Entscheidung getroffen, weil wir darüber schlau nachgedacht haben und das ist das, was uns alles bewusst, was uns bewusst war. Aber die 99,9% von dem, was wir aufgenommen haben, ist uns nicht bewusst, ist aber schon teilweise auch verarbeitet worden. Und wenn wir so ein viszerales Gefühl bekommen, dass irgendwas nicht stimmt, dann liegt es daran, dass wir halt 11 Millionen Sinnesreize bekommen haben und davon eine ganze Menge im limbischen System so gefiltert wurden, dass sie gesagt haben, hier stimmt irgendwas nicht. Ich kann dir das noch nicht so richtig in Worte fassen, aber das ist mal was, wo du drauf achten solltest. Und das ist der Hintergrund, wenn wir ein mulmiges Gefühl bei einer Sache haben, dass unser Unbewusstes sagt so, hier, pass mal auf, da ist was, was dir vielleicht noch nicht bewusst ist, aber vielleicht bewusst werden sollte. Und dann kann man vielleicht mal übers Tuch gucken und schauen, warum der Sauger voll ist.
Ja, und da fließen ja auch ganz viele Sachen mit ein, die vielleicht halt eben in unseren Scores oder was auch immer wir verwenden, um uns kognitiv zu helfen, halt mit ein, also nee, Dinge mit ein, die in die Scores eben nicht mit einfließen, sowas wie so der erste Eindruck oder so. Ich habe vor ein paar Monaten dazu ja eine Studie vorgestellt bei uns im Journal Club, dass dieses Bauchgefühl sogar besser funktioniert in der Sepsiserkennung in der Notaufnahme als die gängigen Sepsis-Scores. Und das fand ich auch sehr eindrücklich. Und ich glaube, das liegt daran, dass halt eben sowas wie Aussehen, Hautfarbe und sowas da eben mit einfließt, was in den Scores nicht auftaucht.
Genau. Und die Scores haben natürlich völlig ihren Wert. Und das ist total sinnvoll. Und das ist auch, also ich meine, der schlaue Arzt, wenn ihn nachts eine Schwester anruft oder eine Pflegekraft und sagt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Patienten und das ist eine erfahrene Pflegekraft, dann hört der schlaue Arzt da drauf. Der nicht so schlaue Arzt sagt, ja, kannst du mir sagen, wieso? Und wenn er das oder sie das nicht kann, dann kommt er halt vielleicht nicht. Und das ist dann häufiger eine schlechte Entscheidung.
Und es hilft allerdings auch, die Pflegekraft zu kennen.
Ja, klar. Und die Scores geben uns dann halt die Möglichkeit, wenn einer sagt, hey, der hat einen New Score von 7, du musst jetzt kommen.
Voll. Also, es macht das Ganze halt messbar. Sehr spannend.
Genau.
Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass es auch an irgendeiner Stelle in deinem Buch um Pferde und Zebras geht. Magst du noch teilen, was es damit auf sich hat?
Aber klar. Und zwar, ich glaube, das ist auch einer von deinen Lieblingssprüchen.
Ja.
Nämlich, wenn du Hufe hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras.
Ganz genau.
Und ich habe immer geguckt, was bedeutet der Spruch für mich und gibt es dazu irgendwelche Evidenz. Und tatsächlich ist der Spruch relativ alt und stammt von Dr. Theodore Woodward und ist aus dem Jahr 1940. Und der soll uns daran erinnern, dass eben häufige Dinge häufig und seltene Dinge selten sind. Und ein Beispiel dafür ist, wenn wir plötzlich auf dem Monitor kein CO2 mehr haben, dann ist meistens eine Diskonnektion die Ursache oder ein Abknicken vom Tubus und selten die massive Lungenembolie. Ja. Natürlich kann es eine massive Lungenembolie sein, aber das ist nicht das, was das Häufigste ist. Und mit solchen Sachen umzugehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es ist vor allen Dingen auch interessant, dass dieser, wenn wir Hufe hören und dann an Zebras denken, dass das auch nichts Neues ist, sondern darauf zurückzuführen ist, dass wir besondere Dinge stärker in Erinnerung haben. Und wenn wir mal eine massive Lungenembolie gesehen haben und wir sehen wieder kein CO2 im Monitor, dann kommt uns dieses Ereignis, was halt emotional sich sehr stark eingeprägt hat, sofort hoch. Und wir denken zuerst ans Zebra. Und das hat aber unter anderem Cicero schon festgestellt, dass solche Beispiele in rhetorischen Reden Leute halt verwirren oder dass sie halt fehlgeleitet sind. Und der beschreibt es das erste Mal 75 vor Christus. Er sagt zwar nicht das mit den Zebras, aber
er kannte wahrscheinlich noch gar keine Zebras.
Ja, der nennt das Verfügbarkeitsheuristik. Und das beschreibt, dass wir halt die seltenen, besonderen Dinge schneller erinnern und deshalb häufig eben an die Zebras denken, wo wir es eigentlich andersrum machen sollten. Wobei man natürlich aufpassen muss, dass man nicht nur an Pferde denkt, damit man halt die Zebras nicht übersieht. Und um da nichts zu übersehen, da helfen dann so Dinge wie zum Beispiel Cognitive Aids wie vom Notfallguru oder von Igena oder was wir
Checklisten
sonst so haben.
Ja, voll. Ja, danke, dass du zwei Beispiele aus deinem Buch mit uns geteilt hast. Gibt es noch eins, was du sehr gerne noch mit uns teilen möchtest oder belassen wir es dabei?
Oh, ich hätte noch eins, was ich finde, was man gar nicht allzu oft sagen kann. Und das ist, du förderst, was du tolerierst. Und das bezieht sich im persönlichen Umgang mit Kollegen, aber auch auf organisatorischer Ebene. Und der wissenschaftliche Hintergrund dazu ist der Drift into Failure von Sidney Decker, der das auf organisatorischer Ebene beschrieben hat. Und wenn man Dinge zulässt, zum Beispiel indem man Shortcuts nimmt oder indem man Sicherheitsstandards überschreitet, um dem organisatorischen Druck gerecht zu werden, dann wird das wieder als Argumentation verwendet, du kannst das ja so machen. Mhm. Und dann wird das der neue Standard, bis es dann irgendwann tatsächlich knallt.
Ich finde, man kann das auch auf alle anderen Bereiche seines Lebens übertragen, wenn man unfaires Verhalten gegenüber PatientInnen toleriert oder auch wenn man so Dinge wie Rassismus, Sexismus und so weiter toleriert, dann bestärkt man das ja damit eigentlich auch nur weiter. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel.
Ja.
Ja, vielen Dank, Marc, dass du Beispiele aus deinem neuen Buch mit uns geteilt hast. Und wir haben eine sehr schöne Überraschung für euch. Und zwar dürfen wir 5 brandneue Bücher von Marc, die, wie ich gerade erfahren habe, quasi zeitgleich mit unserem Podcast mehr oder weniger erscheinen werden, verlosen an euch. Und ihr könnt ein Buch gewinnen. Dazu müsst ihr eine Frage beantworten. Marc, möchtest du die Frage selber sagen?
Nee, du darfst, Paula.
Ich darf, okay. Genau, die Frage ist, wie oft war Marc denn schon bei uns im Podcast zu Gast? Wenn ihr jetzt nicht zu den ganz, ganz althergebrachten treuen Hörerinnen des Podcasts gehört, dann dürft ihr selbstverständlich auch raten. Und ihr müsst die Frage über das Kontaktformular auf der Homepage beantworten. Das heißt per E-Mail, per Brieftaube, per Instagram, per Blue Sky oder über alle anderen Wege geht nicht. Es geht nur über das Kontaktformular auf der Homepage und der Zeitstempel des Kontaktformulars zählt. Das heißt, die 5 Personen, die als erstes die Frage richtig beantwortet haben, werden dann ein Buch zurückgeschickt bekommen. Schreibt am besten in eure Anfrage über das Kontaktformular einmal euren vollen Namen und eure Adresse rein. Dann macht ihr Torben das Leben mit dem Verschicken ein bisschen einfacher und ihr werdet dann selbstverständlich benachrichtigt. Genau. Danke, Marc.
Sehr, sehr gerne.
Kommen wir zum Journal Club, oder?
Mhm. Würde sagen. Soll ich anfangen, weil ich 2 Studien habe?
Auf jeden Fall.
Gut, dann fange ich jetzt mal, wo wir gerade über was ganz Seltenes geredet haben, mit was sehr Häufigem, mache ich weiter. Und zwar geht es, wie im Mai schon angekündigt, nochmal um eine Studie zu Post-ROSC-EKGs. Der Titel der Studie ist Associations with Resolution of ST Segment Elevation Myocardial Infarction Criteria on Out-of-Hospital 12 Lead Electrocardiograms Following Resuscitation. Es ist erschienen von Naas et al. In Resuscitation im April 2025. Wie macht ihr das denn, wenn ihr so als NotärztInnen unterwegs seid? Ich nehme an, ihr habt einen Patienten reanimiert und dann kriegt er an irgendeinem Punkt einen 12-Kanal-EKG. Inwiefern beeinflusst euch das?
Also in meinem Kopf ist verankert, dass man die ersten, ich glaube, es sind 8 Minuten, dass die EKGs, besonders die ST-Streckenveränderungen, nicht auszuwerten sind. Danach schon. Deswegen habe ich für mich so die Lösung gemacht. Wir reanimieren ja meistens nicht im RTW, sondern in irgendeiner Wohnung, irgendwo anders, dass ich das 12 genau dann schreibe, wenn ich den Patienten in RTW habe, bevor ich in die Klinik fahre. Weil das so der maximale Zeitpunkt ist. Ich will den Transport nicht verzögern. Mhm. aber will dem Herz den maximalen Zeitraum geben, um halt die reanimationsbedingten ST-Streckenveränderungen, weil da ist ja Ischämie, um die zurückzubilden. Das ist so mein Praxis.
Sehr wobei pragmatisch.
Wobei ich nicht auf die Uhr gucke. Ich sage einfach nur, das Letzte, bevor wir losfahren, ist das 12-Kanal.
Ja. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich auch irgendwie, also habe es wahrscheinlich auch irgendwie so gemacht. Also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit nach dem ROSC gelassen, aber ich könnte dir da jetzt keine klare Nummer nennen.
Ihr sagt auf jeden Fall beide schon was sehr Wichtiges, weil natürlich, wie die meisten von euch das wahrscheinlich auch machen werden, ist natürlich nach dem ROSC ein EKG zu schreiben ja für die Entscheidungsfindung ziemlich wichtig. Einfach weil es darum geht, hat mein Patient einen STEMI, damit potenziell einen interventionsbedürftigen Befund und muss zum Beispiel das Herzkatheterlabor halt voralarmiert werden, damit die nachts um 3 alle reinkommen können. Jetzt gibt es schon diverse Studien, die gezeigt haben, dass eben ein STEMI auf einem außerklinischen Post-ROSC-EKG nur einen schlechten prädiktiven Wert hat für einen akuten Koronarienverschluss. Und es gibt eine andere, recht aktuelle Studie, auf die ich gleich auch noch kurz eingehen werde, die gezeigt hat, dass 67% der präklinisch vorliegenden STEMI-EKGs bis zum ersten EKG in der Notaufnahme, also dass der STEMI da wieder verschwindet. Und 67%, das ist halt verdammt viel. Genau, deswegen war das Ziel dieser Studie hier, die Behandlungen, Charakteristika der Reanimation und die zeitlichen Faktoren anzuschauen, die mit einer hohen Rate an diesen verschwindenden STEMIs assoziiert sind. Jetzt zu den Methoden. Es war eine retrospektive Fallserie und sie haben ihr erstes Paper im Dezember 2021 schon veröffentlicht, auch in Resuscitation. Und das war das Paper, wo eben 67% der STEMIs wieder verschwunden sind. Und das hier, das Paper, was ich euch heute mitgebracht habe, ist eine Subgruppenanalyse davon, die ich trotzdem sehr spannend fand und es würdig fand, dass wir halt da eben einmal drüber diskutieren. Genau, die Einschlusskriterien der Studie waren Erwachsene über 18 Jahre, die alle erfolgreich reanimiert worden sein mussten nach OHCA. Und die Studie wurde im Milwaukee County Emergency Medical Service System durchgeführt. Die PatientInnen mussten ein präklinisches EKG haben mindestens und ein EKG in der Notaufnahme und sie mussten alle in das Studienkrankenhaus in Milwaukee in Wisconsin transportiert worden sein. Also es ist Single Center und auch nur dieser eine Rettungsdienstbereich. Genau, dann haben sich zwei NotfallmedizinerInnen und ein Kardiologe unabhängig voneinander alle diese EKGs angeschaut und interpretiert. Sie waren für alle PatientInnen-Charakteristika außer dem Alter und dem Geschlecht verblindet. Nachdem sie die EKGs unabhängig voneinander interpretiert hatten, haben sie sich dann getroffen und einen Konsens gebildet. Und zwar wurden die EKGs eingeteilt in STEMI und dann in EKGs mit Ischämiezeichen und in EKGs ohne Ischämiezeichen, also 3 Kategorien. Genau, wenn es mehrere präklinische oder Notaufnahme-EKGs gab, dann wurde von dem präklinischen EKG das ischämischste verwendet, also das, was am ehesten die Entscheidungsfindung beeinflusst hätte. Und von den Notaufnahme-EKGs das letzte, was angefertigt wurde, weil die AutorInnen argumentieren, dass das halt am ehesten die Weiterbehandlung dann beeinflusst hat und einfach am meisten Zeit vergangen ist dazwischen. Dann haben sie die demografischen Daten, die Charakteristika des Kreislaufstillstands, die ganzen Zeiten, also Ankunftszeit des Rettungsdienstes und alle Interventionen durch den Rettungsdienst aus den Rettungsdienstprotokollen und den Zolldefibrillatoren ausgelesen und in ihre Datenbank reingetan. Und dann haben sie sich angeschaut, inwiefern Alter, Geschlecht, Ethnie, ob es ein beobachteter Kreislaufstillstand war, ob eine Bystander-CPR durchgeführt wurde, was der initiale Rhythmus war, wie häufig die PatientInnen einen erneuten Kreislaufstillstand erlitten, wie lange die Reanimation gedauert hat und die Zeitdauer zwischen dem ROSC und dem ersten präklinischen EKG und die Zeitdauer zwischen dem präklinischen und den innerklinischen EKGs, die Anzahl der Defibrillationen, ob Adrenalin, Noradrenalin oder Dopamin gegeben wurde, assoziiert waren mit einem Verschwinden des STEMI-EKGs. Und quasi als Secondary Outcome haben sie sich alle diese Einflussfaktoren dann auch noch für die Veränderungen der als ischämisch und als nicht ischämisch klassifizierten EKGs angeschaut. Jetzt zu den Ergebnissen. Sie haben zwischen dem 27. Juli 2012 und dem 18. Juli 2019 176 PatientInnen eingeschlossen. Davon hatten 27,8% initial ein STEMI-EKG. Das waren nur, falls ihr euch das jetzt im Kopf nicht ganz vorstellen könnt, so wie ich, 49 PatientInnen. Das ist also eine recht kleine Gruppe. Und 34,7% hatten ein EKG, das nicht als STEMI, aber als ischämisch interpretiert wurde und 37,5% ein nicht ischämisches EKG. Von den 49 PatientInnen mit dem STEMI war bei 67,3% der STEMI in dem Notaufnahme-EKG verschwunden, bei 32% persistierte der STEMI. Dann haben sie noch die einzelnen Subgruppen nach Ethnie, Geschlecht, Alter und so weiter aufgeschlüsselt. Das erspare ich euch hier, dafür müsst ihr das Paper lesen. Das führt hier, glaube ich, zu weit. Zusammenfassend kann man sagen, es gab keine Assoziation von Alter, Geschlecht, ob eine Bystander-CPR stattgefunden hat, ob es ein beobachteter Kreislaufstillstand war, des initialen Rhythmus, des Anzahls von Defibrillationen und ob Adrenalin oder Dopamin gegeben wurde mit dem Verschwinden des STEMIs. Eine niedrigere Gesamtadrenalindosis, sowohl in der Präklinik als auch in der Notaufnahme, war signifikant mit dem Verschwinden des STEMIs assoziiert. Dasselbe gilt auch für Noradrenalin. Und eine kürzere Reanimationsdauer bis ROSC und eine kürzere Zeitdauer von ROSC bis zum ersten präklinischen EKG und eine größere Zeitspanne zwischen den beiden EKGs, also präklinisch und innerklinisch, waren ebenfalls mit einem signifikant häufigeren Verschwinden der STEMIs assoziiert. Dann noch hinsichtlich des Secondary Outcomes, also den Veränderungen der EKGs mit Ischämiezeichen. Das waren 61 initial als ischämisch interpretierte präklinische EKGs. Davon entwickelten sich 5% zu einem STEMI, während 36% ischämisch blieben und sich 59% zu nicht ischämischen EKGs weiterentwickelten. Und hier haben die AutorInnen herausgefunden, dass ein höheres Alter und eine höhere Anzahl von Defibrillationen signifikant mit persistierenden Ischämiezeichen im EKG oder sogar der Evolution zu einem STEMI-EKG assoziiert war. Hinsichtlich der Entwicklung der EKGs ohne Ischämiezeichen, von den 66 PatientInnen mit EKGs ohne Ischämiezeichen hatten 21% Ischämiezeichen im Notaufnahme-EKG und 3% ein STEMI. Hier haben sie herausgefunden, dass ein schockbarer Rhythmus und eine höhere Anzahl von Defibrillationen signifikant mit einer Entwicklung zu einem STEMI-EKG oder einem EKG mit Ischämiezeichen assoziiert war. Einmal zur Diskussion. Ich finde, diese Dynamik der EKG-Veränderungen ist grundsätzlich einfach sehr spannend, das zu beobachten. Und scheinbar ist es eben in beide Richtungen möglich. Und die Dynamik liegt vermutlich daran, dass ein STEMI im Post-ROSC-EKG eher eine akute myokardiale Ischämie widerspiegelt und eben kein gutes Surrogat ist für einen akuten Gefäßverschluss. Das heißt, die myokardiale Ischämie kann halt durch den Kreislaufstillstand an sich bedingt sein, aber eben auch durch unsere Interventionen. Ich meine, Adrenalin macht natürlich alle Gefäße zu, auch die am Herzen, und macht wahrscheinlich die Koronardurchblutung ja als auch nicht unbedingt besser. Und diese EKG-Veränderungen sind halt dann häufig nur transient und entwickeln sich im Verlauf zurück. Jetzt einmal zu den Limitationen. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, es ist eine sehr, sehr kleine PatientInnen-Kohorte. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil sie haben sehr lange rekrutiert und haben nur eine sehr kleine Kohorte. Und gerade die Subgruppen sind ja immer so um die 60 PatientInnen, was vielleicht einfach viel zu wenig ist. Und sie haben leider auch in ihrem Paper nirgends diskutiert, ob sie überhaupt die Power ihrer Studie irgendwie berechnet haben. Das ist auf jeden Fall ganz klar ein Kritikpunkt. Was ich auch sehr schade finde und sicher die Tür öffnet für weitere Forschung, ist, dass es halt keine Daten der Koronarangiografie gibt. Weil die eigentlich spannende Frage ist ja, welche EKG-Veränderungen sagen uns wirklich, dass der Patient einen akuten Gefäßverschluss hat und dringend eine Choro braucht? Und können wir mit unseren präklinischen EKGs diese Entscheidung überhaupt treffen? Und das wurde hier gar nicht untersucht, weil sie eben die Daten aus der Koronarangiografie gar nicht mit in ihre Studie einbezogen haben. Ich finde die Studie insgesamt trotzdem sehr spannend, einfach weil sie, glaube ich, nochmal unsere Entscheidungsfindung so ein bisschen schärft. Mir hat das ziemlich die Augen geöffnet, muss ich sagen, weil ich schon eigentlich dachte, dass uns ein STEMI im Post-ROSC-EKG mehr Hinweise darauf gibt, dass der Patient möglicherweise einen Gefäßverschluss hat und dass sich so viele davon direkt wieder zurückentwickeln, aber PatientInnen, die initial keinen STEMI hatten, dann einen STEMI bekommen können, das war mir in der Form nicht klar und deswegen finde ich die Studie trotzdem spannend.
Absolut spannend. Ist ja auch wirklich die Frage, was macht man jetzt? Also Gott sei Dank bin ich da denn nur der Intensivmediziner. Aber was macht man als Kardiologe, Kardiologin da draus? Bei uns im Cardiac Arrest Center Algorithmus ist drin und ich weiß gar nicht, wie evidenzbasiert das ist, muss man ehrlich sagen. Initiales Kammerflimmern plus ST-Streckenveränderungen geht in eine Choro, wenn irgendwie stabil genug. Initial Asystolie kommt erstmal auf Intensivstation bzw. geht einmal durchs CT durch. Als
okay. Bei uns gehen die alle durchs CT, aber
Die gehen alle durchs CT, auch wenn sie initial Kammerflimmern hatten. Okay, spannend.
Ich meine, ja.
Ich weiß nicht, wie evidenzbasiert das ist. Das ist einfach bei uns so etabliert. Carina, kannst du was dazu sagen?
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja in der Cardio tätig. Bei uns ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir, Torben, wobei das ehrlicherweise meistens Entscheidung des Hintergrundoberarztes ist. Eine SOP gibt es meines Wissens nach nicht, aber tendenziell ist es auch so, wenn die Kammerflimmern hatten und dann noch der Rettungsdienst sagt, in deren EKG waren Hebungen, dann gehen die eigentlich sofort ins HKL, wenn es halt irgendwie von den Kapazitäten her machbar ist. Und gerade Asystolien, PEAs gehen eigentlich immer erst auf die Intensivstation, werden versorgt. Die meisten gehen durch CT dann aber auch nicht zwangsläufig, je nachdem natürlich auch, wie stabil die sind. Bei uns ist das CT 2 Etagen tiefer als die Intensivstation. Das heißt, die müssen zumindest vermutlich den Transport auch überstehen, sonst erstmal wirklich Stabilisierung auf der Intensivstation und dann weitere Entscheidungen.
Ja, also da haben wir 2 kleine Unterschiede. Zum einen haben wir eine EKG-Übermittlung, das heißt, wir müssen uns gar nicht drauf verlassen, was der Rettungsdienst sagt, sondern wir haben
das ist sehr gut, das wird bei uns so langsam etabliert, aber passiert auch viel zu selten.
Und der andere Unterschied ist, wir lassen tatsächlich den Notarzt einschätzen, bei denen, die durch CT sollten, also ich sage jetzt mal bei PEAs oder Asystolien, also bei langsamen Rhythmen, ob der stabil genug ist, um eine Übergabe im CT zu machen. Das können wir aber natürlich aus dem Luxus raus machen, dass 50% der Notärzte aus unserem eigenen Haus kommen. Das heißt, die kennen unsere Strukturen und man kann denen durchaus sagen, hier können wir den direkt durchs CT, dann machen wir eine Übergabe am CT sozusagen, oder ist der so instabil, dass er erstmal auf die Intensiv muss, weil es eh nichts und lösen das so ein bisschen darüber, aber das liegt sicherlich an unseren lokalen Strukturen. Also ich glaube, das kann man nicht überall so ausrollen.
Das ist ja bei uns nicht möglich. Super sinnvoll finde ich das absolut, aber bei uns der Notarzt aus dem Haus ist nur von 8 bis 16 Uhr 12 alarmierbar und okay. Also dementsprechend alles, was außerhalb dieser Zeit ist, ist sowieso dann durch andere Notärzte bedingt und dann hat man keine Einschätzung, wie gut oder wie schlecht die sind. Manche kennt man dann irgendwann so telefonisch auch, weiß, ja, wie man die einschätzen kann, aber es sind die wenigsten.
Bei uns gehen die in der Tat alle erstmal in den Schockraum und dort findet immer die Übergabe statt. Ich habe mich mal getraut, jetzt bei nicht einem Reanimationspatienten, sondern einem Patienten aus einer kardiologischen Praxis mit einem positiven Trop und EKG-Veränderung im Sinne eines STEMIs und Kardiologen, der vorher schon TTE gemacht hat und gesagt hat, der hat Wandbewegungsstörungen. Also es war jetzt nun wirklich sehr klar, dass der ein Katheter braucht.
Das Gesamtpaket.
Ja, und den haben wir dann hochgefahren und ich habe halt den Patienten direkt ins Katheterlabor gefahren und ich hatte das auch so angemeldet. Kam nicht gut, war nicht gut.
Ja, aber das ist glaube ich, eine kontroverse Diskussion, die man führen kann. Bei uns ist halt so ein bisschen, wenn die auf dem Kathetertisch sollen, dann sollen sie auch direkt dahin und nicht erst über den Schockraum. Das ist genau die Überlegung.
Deswegen hatte ich das gemacht, weil ich ja dachte, der geht ja auf jeden Fall dahin. Aber es ist halt je nachdem, wie die Struktur ist. Ja.
Ja, aber man kann ja auch andersrum diskutieren. Es ist für einen Rettungsdienst natürlich super, wenn sie immer den gleichen Ort anfahren.
Auf jeden Fall.
Und für einen Patienten muss man ja auch sagen, wenn er wirklich instabil ist, die Übergabe im Schockraum und das primäre Management ist ein Tick besser als im Herzkatheterlabor. Im Herzkatheterlabor sind die Bedingungen nicht so gut für das Team drumherum. bei einem instabilen Patienten die Übergabe und die Versorgung zu machen. Das muss man auch sagen.
Auch und im schlimmsten Fall die Manpower ja auch noch gar nicht da, wenn unklar ist, dass dieser Patient instabil ist.
Ja, genau. Also kann man hin und her diskutieren. Und
am Ende wird es wahrscheinlich für beides Für und Wider geben. Mhm. Und dann muss man halt irgendwie sehen, was passt auch für das eigene Haus. Ja, dadurch, dass wir halt den Schockraum anfahren, gebe ich auf dieses EKG halt auch ehrlicherweise nicht so viel. Weil wenn ich gerade in Marburg-Biedenkopf irgendwie fahre, ist das halt ein Landkreis, der sehr überschaubar ist und zwei Kliniken hat. Eine Uniklinik, da fahre ich die Postarrest-PatientInnen hin und halt ein kleineres Haus, die kriegen die gar nicht. Also da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Ja, und die gehen dann halt in den Schockraum und dann wird da eh nochmal ein TTE gemacht. Von einem Kardiologen, der das häufig macht und der sagt dann halt, okay, wir gehen jetzt weiter in den Schockraum, in Herzkatheter oder nicht, beziehungsweise natürlich, wenn ich noch unter laufender Reanimation komme, wenn es im Zweifelsfall ECMO-Kriterien gibt, die erfüllt sind, dann wird die ECMO halt auch noch möglicherweise sogar im Schockraum angelegt.
Ja.
Was ich aber noch kurz fragen wollte, weil ich es eben nicht mitgekriegt habe, weil ich wirklich in meinem Mom's Brain bin, leider. Paula, sind es nur PatientInnen gewesen, die initial einen schockbaren Rhythmus hatten oder waren das alle Patienten mit nicht schockbar und schockbar?
Genau,
also
es
da noch mal
waren alle PatientInnen. Voraussetzung war, dass sie präklinisch ein ROSC haben mussten.
Ah, okay. Ich habe das gerade versucht, irgendwie so zu vergleichen. Wir haben ja jetzt auch für unsere Studie für 10 Jahre rekrutiert und haben jetzt ungefähr 170 PatientInnen-Daten, wobei wir da natürlich auch wieder von den Einschlusskriterien ein bisschen was anderes hatten. Aber das vielleicht ist es, wenn du Single Center bist, einfach sind es dann nicht so viele, wenn du ein bisschen schärfere Einschlusskriterien hast.
Ich mache weiter mit meiner Studie. Okay. Meine Studie ist im Mai 2025 erschienen, also muss man sagen, eigentlich auch noch hot off the press. Sie ist erschienen im Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Medicine und der Titel lautet Diagnostic Accuracy of Pre-Hospital Invasive Arterial Blood Pressure Monitoring for Hemodynamic Management in Traumatic Brain Injury and Spontaneous Intracranial Hemorrhage. Also, was ich so in meinem mäßigen Englisch hier gerade rübergebracht habe, nochmal kurz auf Deutsch zusammengefasst. Sie haben im Endeffekt eine arterielle Blutdruckmessung mit einer nicht-invasiven Blutdruckmessung bei traumatischen Schädelhirntraumen, also bei Schädelhirntraum und bei spontanen intrakraniellen Blutungen miteinander verglichen. Wo haben sie das gemacht? Das haben sie in England gemacht, genauer in Sussex, beim dortigen HEMS Service. Das der Sammelzeitraum. Ich meine, ist ja, also erstmal, warum ist das spannend? Wir wissen ganz genau, dass bei allem, wo Blut im Kopf ist, die Blutdruckeinstellung das Essentielle ist, abseits des Monitorings und am Ende dann wahrscheinlich der Entlastung, wenn es zu einer Einklemmung führt. Also das sind die Maßnahmen, die wirklich evidenzbasiert sind. Das Ganze mit Osmotherapeutika und so, das ist ja alles schwierig bis null Evidenz. Genau, deswegen ist das ja eine spannende Fragestellung und die Fragestellung, sollten wir Arterien schon prähospital legen, die ist ja auch in anderen Krankheitsbildern relevant. Deswegen hat mich die Studie interessiert. Also da ist das jetzt ja nur ein herausgegriffenes. Sie haben das in Sussex gemacht, das habe ich schon gesagt. HEMS, wobei man bei HEMS sagen muss, schreiben sie auch noch extra, die sind tagsüber geflogen. Nachts sind die dann aufs NAF gestiegen. Ich fand die Qualifikation der Ärzte krass, weil sie mindestens 6 Jahre Erfahrung hatten, bevor sie auf diesen Hubschrauber gekommen sind und davon mindestens 6 Monate Anästhesie. Gut, das ist jetzt, finde ich, nicht so viel, aber 6 Jahre klinische Erfahrung, bevor man auf das Primärrettungsmittel kommt, da könnten wir uns in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Also es hätte mich damals sehr depressiv gemacht, wenn ich 6 Jahre hätte warten müssen. Aber ich glaube schon, dass das natürlich einen Vorteil bringt. Wann haben sie das Ganze gesammelt? 6. Januar 22 bis 6. Januar 24, also genau 2 Jahre. Und was waren die Outcomes? Und ich will die ganzen Sekundär-Outcomes gar nicht so weit ausrollen, weil ich glaube, dass das gar nicht so interessant ist. Das primäre Outcome war die Blutdruckdifferenz. Also es geht ja um kein patientenorientiertes Outcome. Es geht hier ganz klar um, wie hoch war die Differenz zwischen invasiver Blutdruckmessung und nicht-invasiver Blutdruckmessung. Also wie ist es diagnostisch zu beurteilen? Dann rollen Sie hier noch aus, was für Messsysteme Sie benutzt haben. Ich glaube, das ist für uns gar nicht so wichtig. Was kommt dabei raus? Sie haben über 1000 Leute eingeschlossen. Am Ende bleiben aber nur 209 dabei über. Warum? Weil natürlich viele von denen, die eine arterielle Messung gekriegt haben, am Ende in der klinischen Diagnostik gar kein Blut im Kopf hatten, um es mal ganz platt zu formulieren. Und weil natürlich auch nur ein Bruchteil denn wirklich eine Arterie gekriegt hat. Und deswegen kommen wir auch direkt zu den Outcomes. Also erstmal, die ganzen klinischen Charakteristiken waren gleich in beiden Gruppen. Also wir hatten 77% Männer, das war bei beiden so, Durchschnittsalter waren 59 Jahre, Grunderkrankung und so, keine relevanten Unterschiede. Wie haben Sie das Ganze aufgetragen? Sie haben den sogenannten Bland-Altman-Plot benutzt. Tatsächlich komplizierte Sache und ich nörde mich gerne in sowas rein. Kurz gesagt, es ist eine Art, diese beiden Sachen grafisch aufzutragen, um Unterschiede in zwei Messmethoden festzustellen. Das hat gar nichts mit Medizin zu tun. Es geht erstmal nur darum, um Unterschiede in Messmethoden zu detektieren. In diesem Bland-Altman-Plot. Und das haben sie gemacht. Und was ist dabei rausgekommen? Und das ist, also es ist nicht signifikant, die durchschnittliche Differenz im mittleren arteriellen Druck war 1,4 mm Hg. 2,6 bei den Spontanen. Das sind tatsächlich Werte, die man tolerieren kann. Wo es so ein bisschen relevanter wird, ist bei besonders hohen, also wenn sie wirklich einklemmen, und bei besonders niedrigen Werten. Mhm. Bei besonders hohen Werten hat die NIP nämlich den mittleren arteriellen Druck unterschätzt. Und dann wird es auch irgendwann signifikant, je nachdem, wie hoch man geht. Und bei niedrigen Werten hat sie ihn überschätzt. Das heißt, in den Extremen könnten wir Vorteile für die Patienten erlangen. Im normalen Bereich sind, glaube ich, 1,4 mm Hg nicht relevant. Die haben die NIP-Messung auf 3-minütig eingestellt. Das ist, finde ich, auch ein Intervall. Da geht einem nicht so viel flöten. Also natürlich ist eine Arterie immer besser, aber wenn man da jetzt nicht gerade Narkose macht, ja. Also es gibt in den Randbereichen einen Vorteil für die invasive Messung. Im normalen Bereich gibt es keinen Vorteil oder keinen signifikanten Vorteil für die Messung. Das Ganze ist nicht patientenorientiert, sondern mit dem Bland-Altman-Plot ein reiner Vergleich von zwei Messmethoden. Irgendwas wollte ich noch sagen, was ich vergessen habe. Achso, was mir noch aufgefallen ist als Limitierung, die arterielle Kanulierung hat bei 66%, also 2/3 im ersten Anlauf geklappt. Das Ganze im präklinischen Setting und bei wirklich kranken Patienten. Das, finde ich, zeigt zum einen erstmal noch, wie erfahren auch die Emergency Physicians da waren, weil ich würde behaupten, dass wir das in Deutschland auf die Fläche nicht hinkriegen würden. So viel Expertise an einen Notfallort zu kriegen, dass bei 2/3 beim ersten Versuch eine Radialis-Punktion gelingt.
Haben Sie also radial punktiert? Hattest du das gesagt?
Ja, radial. Also zum Großteil radial.
Das ist cool.
Ich glaube, da kann man aus der Studie für Deutschland eher ziehen, mit all ihren Limitationen, die NIP-Messung ist gut genug, um die Leute in die Klinik zu bringen. Also, so schwer es mir fällt, weil ich ja eigentlich für eine Verbesserung der präklinischen Versorgung bin, aber wenn ich den Zeitverlust dann auch noch sehe, bis das da vorbereitet ist, bis das System vorbereitet ist, sehe ich bei den Unterschieden, also lässt sich nicht argumentieren.
Ja, eine Number Needed to Treat wäre spannend oder auch ein PatientInnen-Klientel, dass man sagt, keine Ahnung, halt Ich meine, Sie haben ja jetzt nur ein bestimmtes Krankheitsbild untersucht. Aber es mag ja sein, dass es Leute gibt, bei denen eben diese Blutdruckextreme auftreten, wo die Messung dann wirklich einen Unterschied macht, dass es da sinnvoll ist. Aber das weiß man ja in der Regel halt leider nicht vorher.
Genau. Das weißt du nicht vorher und dann verlierst du, wie lange dauert eine arterielle Punktion, selbst im OP unter Optimalbedingungen, und die erfahrene Anästhesie-Schwester hat alles vorbereitet, der Patient ist auf dem OP-Tisch optimal gelagert. Also ich würde sagen, 5 Minuten musst du trotzdem rechnen.
Voll. Und diese Teams sind ja krass. Also die sind ja die Teams dort. Und ich würde sagen, also ein eingespielteres präklinisches Team muss man erstmal suchen gehen. Von daher gebe ich dir völlig recht, ist das wahrscheinlich einfach mit unserem Rettungsdienst so nicht vergleichbar.
Und nicht umsetzbar. Also
nee, voll.
Geringer Vorteil schon bei denen und dann die Umsetzung zu uns.
Und es hat halt auch ein sauhohes Risiko, dass man wieder einen Fokussierungsfehler macht, ne? Weil wenn die Patienten so schlecht sind, dass sie davon profitieren, dann sind wahrscheinlich alle anderen Maßnahmen, dass die richtig laufen, wichtiger.
Ja, absolut. Gut.
Cool. Dann mache ich noch mit meiner zweiten Studie weiter. Die ist nicht ganz so ernst gemeint von mir, also von den AutorInnen schon, aber dass ich sie euch mitgebracht habe, ist nicht so 100% ernst gemeint von mir, aber ich fand sie lustig. Genau, weil ja jetzt Sommer ist und damit Festivalsaison, habe ich gedacht, bringe ich euch die jetzt mal mit. Genau, und zwar geht es um Festivals als große Veranstaltungen, die häufig halt eine Herausforderung für den lokalen Rettungsdienst darstellen und die lokalen Gesundheitsstrukturen am Austragungsort eben auch vor große Herausforderungen stellen. Und es ist eine Studie aus den Niederlanden und der Titel ist Genre of Music Festivals as a Predictor for Medical Utilization Rate und ist von Van Dieken et al. Erschienen in Pre-Hospital Emergency Care Online First im April 2025. Und es geht eben darum, welche Faktoren einen Einfluss haben auf die Medical Utilization Rate. Das muss man vielleicht einmal kurz erklären, was das ist. Und zwar könnte man das grob auf Deutsch vielleicht als medizinische Auslastung übersetzen, auch wenn es dafür wahrscheinlich nicht so ein richtig schönes Wort gibt. Es geht darum, wie viel PatientInnen pro 10.000 Festivalbesuchern zum Beispiel es gibt. Das ist die erste Studie, die sich mit diesen verschiedenen Einflussfaktoren auf die Medical Utilization Rate in einem europäischen Setting beschäftigt. Torben, dein Typ ist gefragt. Wovon glaubst du, dass der Bedarf an medizinischer Versorgung auf einem Festival abhängt, du als alter Festivalgänger?
Von welche Musik auf dem Festival gespielt wird, ist auf jeden Fall relevant, weil ich mir sicher bin, dass also Rockfestivals anders sind als Elektro- Techno-Festivals, anderes Publikum. Wie sagte, es gibt ein Zitat, ich gebe es jetzt bestimmt nicht korrekt wieder, aber ich bin ja eher so Punk-Metal-Fan. Und da gibt es ein Zitat, ja, die Metal-Fans, die sind im Konsum von Alkohol wenigstens geübt.
Der ist sehr schön.
Ich müsste jetzt genau, aber sowas. Also, ich glaube, davon hängt viel ab. Ja, dann sicherlich natürlich auch von der Größe des Festivals, wenn man jetzt in Europa denkt, vom Land, in dem es stattfindet. Ja.
Sehr schön. Genau, die AutorInnen haben, kann ich schon mal spoilern, ziemlich genau das rausgefunden, was du gesagt hast, aber sie haben es noch auf wissenschaftliche Beine gestellt. Und zwar, genau, es ist wie gesagt eine niederländische Studie und in den Niederlanden wird die medizinische Erstversorgung auf vielen Festivals von einer Firma namens Event Medical Service durchgeführt und diese Firma führt eine Online-Datenbank über alle ihre Einsätze. Und für diese retrospektive Beobachtungsstudie haben sie einfach diese ganzen digital gesammelten PatientInnen-Daten zwischen Februar 2022 und August 2023 analysiert. Dieser Service ist so organisiert, dass es einen Basic Medical Service gibt, wo halt kleinere Verletzungen und Gesundheitsprobleme versorgt werden. Und dann gibt es einen Advanced Medical Service für schwerer erkrankte oder verletzte PatientInnen. Und dieser Advanced Medical Service ist mit niederländischem Rettungsdienstpersonal und ÄrztInnen besetzt. Und sie haben die Möglichkeit, PatientInnen zu monitoren und auch sonst alles an Equipment-Verfügung, was sonst in einem RTW vorhanden ist. Und sie schreiben, dass gerade intoxikierte PatientInnen, was auf so einem Festival ja wahrscheinlich nicht ganz selten vorkommt, halt häufig dort länger überwacht werden, bevor sie dann direkt nach Hause entlassen werden können. Und PatientInnen können aber auch von dort direkt, wenn nötig, in die umliegenden Krankenhäuser transportiert werden. Für jeden PatientInnenkontakt wird ein digitales Formular ausgefüllt, Alter, Geschlecht, Ort der Präsentation und medizinischen Details und ob der Patient in ein Krankenhaus verlegt wurde. Und außerdem wurden Informationen über die Festivals, also Anzahl verkaufter Tickets, das Genre der Musik, die gespielt wurde, Wetterdaten und so weiter erfasst.
Oh, Wetter ist auch
Und
spannend.
genau. Die Festivals wurden in zwei Gruppen unterteilt. Einmal Electronic Dance Music Festivals. Darunter haben sie zusammengefasst Hardcore, Drum and Bass, Techno und House. Und dann Mainstream. Das war niederländischer Rock, Pop, Karneval, Disco, Hip-Hop, Latin, Retro und andere. Also nur zwei Genres. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass man das noch ein bisschen genauer aufgeschlüsselt hätte.
Ich mir auch.
Ja, voll. Genau, und ausgeschlossen haben sie alle Events, die keine Musikfestivals waren oder die weniger als 2000 Teilnehmende hatten. Das Alter und Geschlecht der PatientInnen war aus der medizinischen Datenbank bekannt. Was auch schade war, ist allerdings, dass sie halt, weil es retrospektiv war und sie wahrscheinlich das einfach da nicht vorher dran gedacht haben, Alter und Geschlecht aller FestivalteilnehmerInnen leider unbekannt war. Das heißt, das haben sie nicht irgendwie aus dem Ticketverkauf oder so herauslesen können. Sie haben dann alle diese PatientInnen-Formulare gescreent und die Fälle in entweder primär drogenassoziiert oder nicht primär drogenassoziiert eingestuft. Und das basierte lediglich auf der Dokumentation der Beobachtung und es wurden keine Drogentests durchgeführt. Genau, außerdem wurde erfasst, ob die Events draußen oder drinnen stattfanden. Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit wurde erfasst, die Anzahl der Teilnehmer. Das durchschnittliche Alter der PatientInnen, ob das Event tagsüber, nachts oder beides stattfand, die Anzahl der Tage, die das Event dauerte und ob Camping Teil des Events war oder nicht. Genau,
Bei
und
Festival wäre für mich Camping immer Teil des
ja,
Events.
aber wenn es halt ein Tagesevent
Ja,
ist, dann
stimmt.
gibt es halt
Stimmt.
kein Camping, ne? Genau, und was auch sehr spannend war und gleich noch relevant ist, die Anzahl von Touristen. Die Anzahl von Touristen wurde definiert als nicht niederländische Teilnehmer. Genau, jetzt zu den Ergebnissen. Es wurden insgesamt 518 Events untersucht. Die hatten insgesamt knapp 7,5 Millionen BesucherInnen und es kam insgesamt zu 20.829 PatientInnenkontakten. Die Anzahl der Events war in beiden Gruppen ungefähr gleich und die Electronic Dance Music Festivals hatten pro Event insgesamt aber ein bisschen mehr BesucherInnen als die Mainstream-Events. Beide Arten von Events hatten mit 6% die gleiche Prävalenz von Advanced Medical Service PatientInnen. Genau, aber die mediane Medical Utilization Rate, also insgesamt Advanced und Basic Medical Service, war bei den Electronic Dance Music Festivals mit 24,0 verglichen mit 15,0 bei den Mainstream Events signifikant höher. Es gab keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich der Transporte ins Krankenhaus. Und unter den Advanced Medical Service Fällen gab es aber bei den Electronic Dance Music Festivals, wie Torben vorhin schon vermutet hat, signifikant mehr drogenassoziierte Fälle als bei den Mainstream Festivals. Außerdem hatten Festivals mit mehr Teilnehmenden, mit mehreren Temperaturen, solche, die tags und nachts andauerten, Events, die 3 Tage oder länger gingen und solche mit Camping höhere medizinische Auslastungsraten. Jetzt noch ganz kurz zu den Limitationen. Die Studie wurde nur in den Niederlanden durchgeführt. Sie haben eine sehr, sehr hohe Anzahl von Leuten angeschaut, aber es ist halt nur in einem Land und die Übertragbarkeit ist fraglich, weil ja die Niederlande eben, wie vor allem Carina und ich aus unserer Zeit in Aachen wissen, also gerade auch so in den Grenzregionen hinsichtlich Drogentourismus und so einfach eine Sonderstellung hat und deswegen halt man im niederländischen Rettungsdienst einfach sehr, sehr viele Leute sieht, die halt aus Deutschland explizit zu diesem Zweck in die Niederlande einreisen und das wird auf diesen Festivals sicherlich nicht anders sein. Dann, wie ich vorhin schon kritisiert habe, ist die Kategorisierung dieser Festivals mir deutlich zu ungenau. Da wurde vieles in einen Topf geworfen. Und es ist halt eben schade, dass Alter und Geschlecht der Gesamtteilnehmenden nicht erfasst wurde und somit darauf keine Rückschlüsse gezogen werden konnten. Ich fand es trotzdem eine witzige Studie und vielleicht hilft sie dem ein oder anderen Festivalorganisator dabei, sein medizinisches Personal ein bisschen besser zu planen.
Auf jeden Fall. Also, ich finde, genau sowas muss, also generell von Großveranstaltungen analysiert werden. Und es ist eigentlich erschreckend. Ich meine, klar, dafür braucht man wieder Leute, aber dass sowas nicht zentral gesammelt wird, ne? Also einfach, ich meine, wir machen, mit der Polizei sammeln wir für alles zentral Daten. Aber jetzt denken wir mal an Fußball. Jedes Erst- und Zweitliga-Bundesspiel, Drittliga wahrscheinlich auch, hat irgendwie einen Rettungsdienst im Stadion. Und die Fälle daraus einfach wie ein Reanimationsregister einfach in eine Datenbank einzugeben. Klar, wer will das machen, wer will das auswerten, aber wenn man in Zeiten von künstlicher Intelligenz, das wäre das Auswerten wahrscheinlich noch nicht mal das richtige Problem.
Nee.
Zumindest so eine grobe Statistik. Also nur so werden wir klüger.
Ja, und ich meine, gerade diese Festivaltickets werden ja häufig auch über große Anbieter, so Eventim und wie sie alle heißen, verkauft. Und dass dort keine personenbezogenen Daten für statistische Zwecke erfasst werden, das finde ich halt schon auch schade, weil so ein Alter und ein Geschlecht zumindest des Ticketkäufers, ob der Ticketkäufer dann am Ende selber auf dem Festival ist, ist ja egal. Aber im Großen und Ganzen wird das so sein und das wäre halt schon auch spannend.
Ja, absolut. Andererseits sind wir natürlich wieder bei Big Data, ne? Also,
Ja.
wenn man es jetzt
Klar.
kritisieren möchte. Also,
ja.
Ich bin ja ganz bei dir und bei medizinischen Daten bin ich da wieder auch ein bisschen laxer, als wenn es um meine persönlichen Daten geht, der Polizei gegenüber. Bin ich auch ehrlich.
Fair point.
Also, gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ja, vielen, vielen Dank, Paula, für die spannenden Studien. Ich glaube, damit sind wir durch für den Journal Club, ne?
Glaub auch.